Der folgende Artikel wird in der Woche vom 9. bis 15. September studiert. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Der Leittext ist Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Folgende Fragen werden beantwortet. Warum muss es vom 1. Jahrhundert bis heute immer gesalbte Christen auf der Erde gegeben haben? Welche Inspektion begann Jesus 1914? Welche Ereignisse aus Jesu Gleichnis vom Weizen und Unkraut stehen noch aus? Absatz 1. A. Fasse das Gleichnis vom Weizen und Unkraut zusammen. Frage B. Was sagte Jesus über die Bedeutung des Gleichnisses? Eines der Königreichsgleichnisse Jesu handelt von einem Landwirt, der vortrefflichen Weizen aussät. Ein Feind sät Unkraut zwischen den vortrefflichen Samen. Das Unkraut überwuchert den Weizen. Dennoch befiehlt der Landwirt seinen Sklaven, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Zur Erntezeit wird das Unkraut vernichtet und der Weizen eingesammelt. Jesus selbst erklärte das Gleichnis. Was enthüllt es? Dazu Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ein weiteres Gleichnis legte er ihnen vor, indem er sprach: Das Königreich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der vortrefflichen Samen auf sein Feld säte. Während die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut hinzu, mitten unter den Weizen und ging weg. Als die Saat sproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Da traten die Sklaven des Hausherrn herzu und sagten zu ihm, »Herr, hast du nicht vortrefflichen Samen auf dein Feld gesät? Woher hat es denn Unkraut?« Er sprach zu ihnen, »Ein Feind, ein Mensch hat das getan.« Sie sagten zu ihm, »Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen?« Er sprach, »Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts den Weizen mit ihm ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Erntezeit will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Dann geht und sammelt den Weizen in mein Vorratshaus.« Und Matthäus 13, Vers 37 bis 43. Er gab darauf zur Antwort, »Der den vortrefflichen Samen sät, ist der Menschensohn. Das Feld ist die Welt. Was den vortrefflichen Samen betrifft, dies sind die Söhne des Königreiches. Das Unkraut aber sind die Söhne dessen, der böse ist. Und der Feind, der es säte, ist der Teufel. Die Ernte ist ein Abschluss eines Systems der Dinge, und die Schnitter sind Engel. So wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es beim Abschluss des Systems der Dinge sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Königreich alle Dinge herauslesen, die Anlass zum Straucheln geben, und Personen, die gesetzlos handeln. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird ihr Weinen und ihr Zähneknirschen sein. Zu jener Zeit werden die Gerechten so hell leuchten wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Wer Ohren hat, höre zu. Absatz 2, Frage A. Was veranschaulichen die Ereignisse auf dem Feld des Landwirts? Frage B. Welchen Teil des Gleichnisses werden wir betrachten? Was auf dem Feld des Landwirts geschieht, veranschaulicht, wie und wann Jesus die gesamte Weizenklasse, gesalbte Christen, die mit ihm in seinem Königreich herrschen werden, aus der Menschheit heraussammeln würde. Das Säen begann zu Pfingsten 33 unserer Zeitrechnung. Das Einsammeln endet, wenn die Gesalbten, die am Ende des gegenwärtigen Systems der Dinge am Leben sind, endgültig versiegelt und dann in den Himmel aufgenommen werden. Dieses Gleichnis gibt uns einen umfassenden Überblick über Entwicklungen innerhalb von 2000 Jahren, vergleichbar mit dem Rundumblick auf einem hohen Berg bei guter Fernsicht. Welche Entwicklungen in Verbindung mit dem Königreich erkennen wir von unserem Aussichtspunkt? Das Gleichnis handelt von einer Zeit der Aussaat, des Wachstums und der Ernte. Im vorliegenden Artikel geht es hauptsächlich um die Erntezeit. Die Fußnote lautet: Um die Bedeutung der anderen Teile des Gleichnisses besser vor Augen zu haben, empfiehlt sich der Artikel »Die Gerechten werden so hell leuchten wie die Sonne« im Wachturm vom 15. März 2010. Ende der Fußnote. Unter Jesu wachsamer Fürsorge. Absatz 3, Frage A. Welche Verhältnisse entwickelten sich nach dem ersten Jahrhundert? Frage B. Welche Frage wurde gemäß Matthäus 13, Vers 28 aufgeworfen und von wem? Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung erschien das Unkraut, Matthäus 13, Vers 26, Scheinchristen traten auf den Plan. Im vierten Jahrhundert waren diese den gesalbten Christen zahlenmäßig weit überlegen. Im Gleichnis fragen die Sklaven ihren Herrn, ob sie das Unkraut ausreißen sollen. Die Fußnote lautet: Mit den Sklaven sind Engel gemeint, denn Jesu Apostel waren gestorben und die auf der Erde nach ihnen lebenden Gesalbten werden nicht als Sklaven, sondern als Weizen dargestellt. Später wird in dem Gleichnis gesagt, dass die Schnitter, die das Unkraut zusammenlesen, Engel sind. Matthäus 13, Vers 39. Ende der Fußnote. Was antwortet der Herr? Absatz 4, Frage A. Was sagt uns die Antwort des Herrn Jesus? Frage B. Wann wurde der Weizen erkennbar? Über den Weizen und das Unkraut sagte Jesus: Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Das verrät, dass es vom ersten Jahrhundert bis heute immer einige gesalbte Christen, Weizen, auf der Erde gegeben hat. Jesus bestätigte diese Schlussfolgerung, als er später seinen Jüngern versicherte: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Matthäus 28, Vers 20. Gesalbte Christen wurden somit von Jesus beschützt, alle Tage bis hin zur Zeit des Endes. Da jedoch der Weizen von Unkraut, Scheinchristen, überwuchert war, wissen wir nicht genau, wer in dieser langen Zeitspanne dazugehörte. Doch einige Jahrzehnte vor Beginn der Erntezeit wurde der Weizen erkennbar. Wie kam es dazu? Ein Bote bahnt den Weg. Absatz 5, Frage: Wie erfüllte sich Maleachis Prophezeiung im ersten Jahrhundert? Jahrhunderte bevor Jesus das Gleichnis vom Weizen und Unkraut erzählte, ließ Jehova durch Maleachi Ereignisse ankündigen, auf die Jesus in dem Gleichnis hindeutete. Dazu Maleachi 3, Vers 1 bis 4. Siehe, ich sende meinen Boten, und er soll einen Weg vor mir bahnen. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der wahre Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, an dem ihr gefallen habt. Siehe, er wird gewiss kommen, hat Jehova der Heerscharen gesprochen. Doch wer wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird wie das Feuer eines Läuterers sein und wie die Lauge von Wäschern. Und er soll als Läuterer und Reiniger von Silber sitzen und soll die Söhne Levis reinigen. Und er soll sie läutern wie Gold und wie Silber. Und sie werden bestimmt für Jehova solche werden, die eine Opfergabe in Gerechtigkeit darbringen. Und die Opfergabe von Juda und von Jerusalem wird Jehova tatsächlich angenehm sein, wie in den Tagen vor langer Zeit und wie in den Jahren des Altertums. Der Bote, der den Weg bereitete, war Johannes der Täufer. Als er 29 unserer Zeitrechnung kam, stand der Nation Israel eine Zeit des Gerichts bevor. Der zweite Bote war Jesus. In Jerusalem reinigte er zweimal den Tempel, das erste Mal zu Beginn und das zweite Mal gegen Ende seines Dienstes. Jesus nahm also innerhalb einer Zeitspanne Reinigungen vor. Absatz 6, Frage A. Worin besteht die größere Erfüllung der Prophezeiung Maleachis? Frage B. In welcher Zeitspanne inspizierte Jesus den geistigen Tempel? Worin besteht die größere Erfüllung der Prophezeiung Maleachis? In den Jahrzehnten vor 1914 verrichteten C.T. Russell und seine Gefährten eine Tätigkeit, die mit der von Johannes dem Täufer vergleichbar ist. Dabei ging es darum, biblischen Wahrheiten wieder Geltung zu verschaffen. Die Bibelforscher lehrten die wahre Bedeutung des Loskaufsopfers Christi, deckten die Lüge vom Höllenfeuer auf und kündigten das Ende der Heidenzeiten an. Es gab noch zahlreiche andere religiöse Gruppierungen, die sich als Nachfolger Christi verstanden. Es musste also die wichtige Frage geklärt werden, wer von diesen Gruppierungen war der Weizen? Zur Klärung begann Jesus 1914 den geistigen Tempel zu inspizieren. Die Inspektion und die Reinigungen umfassten eine Zeitspanne von 1914 bis in die erste Jahreshälfte von 1919. Die Fußnote lautet: Hier handelt es sich um ein geändertes Verständnis. Bisher dachten wir, Jesu Inspektion hätte 1918 stattgefunden. Ende der Fußnote. Jahre der Inspektion und Reinigung. Absatz 7, Frage: Was fand Jesus bei seiner Inspektion 1914 zunächst vor? Wenige eifrige Bibelforscher, die gemeinsam weit über 30 Jahre ihre Kraft und ihr Vermögen eingesetzt hatten, um einen kraftvollen Predigtfeldzug durchzuführen. Von 1910 bis 1914 verbreiteten die Bibelforscher fast 4 Millionen Bücher und über 200 Millionen Traktate und Flugschriften. Wie müssen sich Jesus und die Engel über die wenigen, aber kräftigen Weizenhalme gefreut haben, die Satans Unkraut nicht erstickt hatte? Dennoch war es nötig, die Gesalbten, die Söhne Levis, zu reinigen. Maleachi 3, Vers 3. Warum? Absatz 8, Frage: Wie ging es nach 1914 weiter? In den letzten Monaten des Jahres 1914 gab es Bibelforscher, die entmutigt waren, weil sie nicht in den Himmel kamen. 1915 und 1916 behinderte Widerstand von außen das Predigtwerk. Schlimmer noch, nach dem Tod von Bruder Russell im Oktober 1916 kam innerhalb der eigenen Reihen Widerstand auf. 4 der 7 Vorstandsmitglieder der Watchtower Bible and Tract Society lehnten sich gegen die Entscheidung auf, Bruder Rutherford die Leitung zu übertragen. Sie versuchten, die Brüder zu entzweien, verließen aber im August 1917 das Bethel. Welch eine Reinigung! Außerdem erlagen einige der Menschenfurcht. Insgesamt gesehen begrüßten jedoch die Bibelforscher die Reinigungsmaßnahmen Jesu und nahmen die nötigen Änderungen vor. Daher erachtete Jesus sie als echten Weizen. Er verwarf aber den Scheinweizen, wozu alle in den Kirchen der Christenheit gehören. Was geschah dann? Befassen wir uns dazu wieder mit dem Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Was geschieht in der Erntezeit? Absatz 9 und 10, Frage A. Was betrachten wir jetzt? Frage B. Was geschah in der Erntezeit zuerst? Die Ernte ist ein Abschluss eines Systems der Dinge, sagte Jesus. Matthäus 13, Vers 39. Diese Erntezeit begann 1914. Betrachten wir jetzt 5 Geschehnisse, die Jesus für diese Zeit voraussagte. Erstens, das Unkraut zusammenlesen. Jesus sagt: Zur Erntezeit will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel. Nach 1914 begannen die Engel, Scheinchristen, Unkraut zusammenzulesen, indem sie sie von den gesalbten Söhnen des Königreiches trennten. Matthäus 13, Vers 30, 38 und 41. Absatz 11, Frage: Was unterscheidet wahre Christen bis heute von Scheinchristen? Als das Zusammenlesen Formen annahm, wurde der Unterschied immer deutlicher. 1919 war dann offensichtlich, dass Großbabylon gefallen war. Besonders wodurch unterschieden sich wahre Christen von Scheinchristen? Durch das Predigen. Die Verantwortlichen unter den Bibelforschern betonten immer mehr, wie wichtig es ist, die gute Botschaft vom Königreich selbst zu verkündigen. In einer 1919 veröffentlichten Broschüre betitelt »To whom the work is entrusted«, wem das Werk anvertraut ist, wurden zum Beispiel alle gesalbten Christen aufgefordert, von Haus zu predigen. Es hieß darin, »Das Werk erscheint gewaltig, aber es ist das des Herrn, und in seiner Kraft werden wir es schaffen. Ihr dürft euch daran beteiligen.« Wie war die Reaktion? Der Wachturm berichtete, Englisch 1922, Deutsch 1923, dass die Bibelforscher von jener Zeit an ihre Predigttätigkeit steigerten. Schon bald wurde das Predigen von Haus zu Haus zu einem Erkennungszeichen dieser treuen Christen und ist es heute noch. Absatz 12. Frage: Seit wann wird der Weizen eingesammelt? Zweitens, den Weizen sammeln. Jesus befahl den Engeln, geht und sammelt den Weizen in mein Vorratshaus. Matthäus 13, Vers 30. Seit 1919 werden Gesalbte in die wiederbestehende Christenversammlung eingesammelt. Für die gesalbten Christen, die am Ende des gegenwärtigen Systems der Dinge am Leben sein werden, wird die endgültige Einsammlung stattfinden, wenn sie ihren himmlischen Lohn erhalten. Absatz 13. Frage: Was wird in Offenbarung 18, Vers 7 über die gegenwärtige Einstellung der Hure, Babylons der Großen, die Christenheit eingeschlossen, gesagt? Drittens. Weinen und Zähneknirschen. Was geschieht, wenn die Engel das Unkraut gebündelt haben? Jesus sagt über die Gemütsverfassung der durch das Unkraut dargestellten Personen, dort wird ihr weinen und ihr Zähneknirschen sein. Matthäus 13, Vers 42. Ist das heute zu beobachten? Nein. Die Kirchen der Christenheit sagen heute immer noch, wie die Hure, zu der sie gehören, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht, und ich werde niemals Trauer sehen. Offenbarung 18, Vers 7. Ja, sie stufen sich sehr hoch ein und erheben sich anmaßend als Königin über politische Regierungsschichten. Die durch das Unkraut dargestellten weinen gegenwärtig nicht. Sie prahlen noch, aber nicht mehr lange. Absatz 14, Frage A. Wann werden Scheinchristen mit den Zähnen knirschen und warum? Frage B. Wieso stimmt unser besseres Verständnis von Matthäus 13, Vers 42 mit dem Gedanken im Psalm 112, Vers 10 überein? Während der großen Drangsal, nachdem die gesamte organisierte falsche Religion vernichtet worden ist, werden frühere Anhänger in Deckung gehen wollen, aber kein sicheres Versteck finden. Wenn sie dann erkennen, dass sie der Vernichtung nicht entrinnen können, weinen sie in ihrer Verzweiflung und knirschen vor Zorn mit den Zähnen. Wie Jesus in seiner Prophezeiung über die große Drangsal sagt, werden sie sich in diesem düsteren Augenblick wehklagend schlagen. Die Fußnote lautet: Dies ist ein geändertes Verständnis von Matthäus 13, Vers 42. Bisher hieß es in unseren Veröffentlichungen, dass Scheinchristen seit Jahrzehnten weinen und mit den Zähnen knirschen. Sie beklagen, dass die Söhne des Königreiches sie als Söhne dessen, der böse ist, entlarven. Matthäus 13, Vers 38. Zu beachten ist jedoch, dass das Zähneknirschen mit Vernichtung zusammenhängt. Psalm 112, Vers 10. Ende der Fußnote. Absatz 15. Frage: Was geschieht mit dem Unkraut und wann? Viertens. In den Feuerofen geworfen. Was geschieht mit den Unkrautbündeln, Die Engel werden sie in den Feuerofen werfen. Matthäus 13, Vers 42. Das bedeutet vollständige Vernichtung. Die ehemalige Anhängerschaft von Organisationen der falschen Religion wird somit in Harmageddon, dem Schlussteil der großen Drangsal, vernichtet. Absatz 16 und 17. Frage A. Wovon spricht Jesus in seinem Gleichnis zuletzt? Frage B. Warum muss das erst noch geschehen? 5. Hell leuchten. Die Prophezeiung Jesu schließt mit den Worten ab: Zu jener Zeit werden die Gerechten so hell leuchten wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Matthäus 13, Vers 43. Wann wird das sein und wo? Diese Worte haben sich noch nicht erfüllt. Was Jesus vorhersagte, geht nicht jetzt auf der Erde vor sich, sondern geschieht künftig im Himmel. Die Fußnote lautet: In Daniel 12, Vers 3 heißt es: Die, die Einsicht haben, gesalbte Christen, werden leuchten wie der Glanz der Ausdehnung. Solange sie auf der Erde sind, leuchten sie durch die Beteiligung am Predigtwerk. In Matthäus 13, Vers 43 ist jedoch von der Zeit die Rede, wenn sie im himmlischen Königreich hell leuchten. Bisher dachten wir, in beiden Schriftstellen sei von ein und demselben die Rede vom Predigtwerk. Ende der Fußnote. Dafür gibt es zwei Gründe. Zuerst die Frage nach der Zeit. Jesus sagte: Zu jener Zeit werden die Gerechten hell leuchten. Damit bezog sich Jesus offenbar auf das, wovon er gerade gesprochen hatte. Das Unkraut wird in den Feuerofen geworfen. Das geschieht im Schlussteil der großen Drangsal. Daher müssen die Gesalbten auch in dieser künftigen Zeit hell leuchten. Zweitens die Frage nach dem Ort. Wie Jesus sagte, werden die Gerechten im Königreich leuchten. Was meinte er damit? Alle treuen Gesalbten, die nach dem ersten Teil der großen Drangsal noch auf der Erde sind, sind dann schon endgültig versiegelt. Dann werden sie, wie in Jesu Prophezeiung über die große Drangsal angedeutet, in den Himmel versammelt. Dort leuchten sie im Königreich ihres Vaters und nehmen kurz nach der Schlacht von Harmageddon als Jesu freudige Braut an der Hochzeit des Lammes teil. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Der Nutzen für uns. Absatz 18 und 19. Frage: Wieso nützt es uns selbst, Jesu Gleichnis vom Weizen und Unkraut zu verstehen? Von welchem Nutzen ist der umfassende Überblick, den dieses Gleichnis bietet, für uns? Der Nutzen ist dreifach. Erstens: Das Gleichnis vertieft unser Verständnis. Es verrät einen wichtigen Grund, weshalb Jehova das Böse zulässt. Er duldete Gefäße des Zorns, um die Gefäße der Barmherzigkeit, den Weizen, zur Herrlichkeit zu bereiten. Römer 9, Vers 22 bis 24. Siehe das Buch Komm Jehova doch näher, Seite 288 bis 289. Zweitens: Es stärkt unser Vertrauen. Je näher das Ende kommt, umso heftiger kämpfen unsere Feinde gegen uns, gewinnen aber nicht die Oberhand. Dazu Jeremia 1, Vers 19. Und sie werden gewiss gegen dich kämpfen, aber sie werden nicht die Oberhand über dich gewinnen, denn ich bin mit dir, ist der Ausspruch Jehovas, um dich zu befreien. Genauso wie Jehova den Weizen all die Jahrhunderte hindurch beschützt hat, ist er durch Jesus und die Engel auch künftig alle Tage bei uns. Matthäus 28, Vers 20. Drittens: Durch das Gleichnis ist zu erkennen, wer der Weizen ist. Warum ist das so wichtig? Erst dann lässt sich die Frage beantworten, die Jesus in seiner umfassenden Prophezeiung über die letzten Tage aufwarf: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave? Matthäus 24, Vers 45. Darauf geben die nächsten beiden Artikel eine zufriedenstellende Antwort. Kannst du es erklären? Warum muss es vom 1. Jahrhundert bis heute immer gesalbte Christen auf der Erde gegeben haben? Welche Inspektion begann Jesus 1914? Welche Ereignisse aus Jesu Gleichnis vom Weizen und Unkraut stehen noch aus? Ende des Artikels.